Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 264. Martin Schwander, wesentlich sein über Präsenz, Authentizität und Wirkung. Ja, was passiert, wenn ein erfahrener Schauspieler die Bühne des Theaters mit der Bühne des Lebens verbindet? Martin Schwander ist Regisseur, Coach und Kinospeaker und er zeigt, wie wir im Business und im Alltag authentisch auftreten. Wie wir wirkungsvoll kommunizieren und das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Mit Humor, Tiefgang und klaren Bildern spricht er mit mir über Präsenz, Haltung und die Kunst der Inszenierung. Warum ist Authentizität keine Rolle, sondern eine Entscheidung? Und wie kann Humor Türen öffnen, wo Argumente scheitern? Ja, und was können Unternehmen vom Theater eigentlich lernen? Eine inspirierende Folge voller Impulse für Menschen, die nicht nur reden, sondern wahrlich wirken wollen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder einmal beim Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und ich bin sicher, das wird eine wesentlich wichtige Folge, denn ich habe einen wichtigen Schauspieler bei mir, Martin Schwander. Er ist seit über 30 Jahren der Experte auf der Bühne, Regisseur, Schauspieler, hat so einen Assistenten, auch noch einen Professor, der ihm auch noch zur Seite steht in allen wesentlichen Fragen. Erfolgreich im Business-Kontext. Herzlich willkommen, Martin.
Hey, lieber Udo, ich freue mich, dass ich bei dir sein kann.
Warum freuen die sich eigentlich alle, dass sie bei mir sind? Also es ist ja ein knallhartes Interview hier.
Die freuen sich alle gar nicht. Aber man hofft dann auf milde, schöne Fragen.
Ja, man hofft auf milde, schöne Fragen. Die erste Frage, die ich stelle, verdammt nochmal, dieses Theater-Business. Und wann hast du das erste Mal festgestellt, ich gehöre dahin, auf die Bühne? Das ist der wesentliche Teil meines Lebens.
In der Tat schon sehr früh. Also meine erste Theatererinnerung, also wo ich gemerkt habe, die Bühne, das ist ein besonderer Ort, die ist tatsächlich so eine Kindergartenerinnerung. Und das war Martinstag in Wien. Und
passend.
Martinstag, ja genau. Und da gibt es ja dann immer diese, bastelt man so Laternen mit Seidenpapieren und geht dann so durch die Straßen. Und weil ich Martin heiße und damals auch schon so hieß, durfte ich dann, wir haben dann in diesem Innenhof von diesem Kindergarten die Geschichte des heiligen Martin gespielt und erzählt. Also die Kindergärtnerinnen haben erzählt und dann durften wir das dann auch so nachspielen und die Eltern standen so drumherum und die Geschwister und ich durfte den heiligen Martin spielen. Und da war meine Aufgabe eigentlich nur, mit irgend so einem Holzpferd da so in die Mitte zu reiten. Und dann sehe ich den Bettler, der friert und ich nehme einen Umhang ab und teile den und gebe dem die eine Hälfte und ich habe die andere und reite wieder weg. Und dann wurde ich irgendwann mal heilig gesprochen, das weiß ich nicht mehr so genau. Und da weiß ich aber wirklich noch in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, wie sehr die jetzt wirklich stimmt, aber ich habe es ein bisschen so abgespeichert. Und wenn ich so dran denke, was da so in Erinnerung geblieben ist, dann schon dieser Moment von Bedeutung. Und dieser Raum, das ist halt ein Bedeutungsraum und es wird halt alles groß und so. Und das war so die allerfrüheste Erinnerung. Und dann habe ich immer viel Theater gespielt, so zu Hause mit einem Schulfreund. Und dann hatten wir das in der Schule im Gymnasium dann so richtig. Da hatten wir dann so Bühnenspiel, hieß das bei uns, hat die Deutschlehrerin gemacht. Und da haben wir Stücke gespielt. Und ich hatte dann mit, glaube ich, 13 war ich oder 12 oder so, natürlich die Hauptrolle in so einem Stück von Ferdinand Raimund, so ein österreichischer großer Autor. Und ich weiß, nach dieser Vorstellung habe ich so in mir heilig entschieden, ich werde Schauspieler. Das war, ich habe das irgendwie gemocht, so die Welt zu, mich an die Welt heranzutasten, indem ich einen Perspektivwechsel halt vornehme und radikal, also mal so 100% zu tun, als wäre, hätte man eine andere Identität, eine andere Herkunft, eine andere Weltsicht und da so ein Stück von der Welt zu begreifen. Und das ist mir bis heute geblieben. Ich habe jetzt heute nicht mehr so intensiv die Theaterbühne im Fokus, nur ganz punktuell und gelegentlich. wenn es wirklich toll ist, kann ich danach, wenn du willst, auch noch erzählen, wieso und so und wo ich jetzt meine Bühne suche. Aber das war so der Ursprung oder der Urknall für mich.
Ja, also meine erste wesentliche und auch historisch bedeutsame Rolle war natürlich die des Josef im Krippenspiel am Weihnachten. Ganz ehrlich, so, also den Hirten wollte ich nicht, das war mir zu profan und habe ich gedacht, Engel ist doof, Kleider trage ich nicht, ich mache mal den Josef und ja, es hat auch allgemein Anklang gefunden. Es ging sogar so weit, dass ich später in der Jugendarbeit eine Theatergruppe geleitet habe und sogar zwei Theaterstücke geschrieben habe dazu. Also das hat mir dann auch Spaß gemacht. Aber das war so ein bisschen Klamauk, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das kennst, Alfred Tetzlaff seinerzeit. Und ja, das war so ein Familienvater, Patriarch. Und der hat immer so, Dieter Krebs spielte da seinen Schwiegersohn. Und in diesem Stil habe ich dann auch was geschrieben, immer Ärger mit Oscar. Aber es war so ein profanes Stück. Aber es hat riesig viel Spaß gemacht. Deswegen weiß ich, das ist ja auch nicht so ganz einfach im Theater. Ich kann mich erinnern, wir haben mal in meiner Ausbildung was aufgeführt und ich habe die Regie geführt. Und am Morgen des Tages, als wir dann auftreten wollen, sagt derjenige, der die Hauptrolle spielte, zu mir: Ach, Udo, ich fühle mich heute überhaupt nicht, ich kann das nicht. Ich sage: Bitte?
Da warst du dran.
Du kannst das nicht? Nee, ich sage: Das geht doch nicht. Dann habe ich während des Unterrichts nochmal, ich kannte die Rolle natürlich, habe ich die Rolle gelernt und dann habe ich sie gespielt. Also, und solche Sachen kennst du wahrscheinlich auch im Theater. Es ist unvorgesehen und unvorhergesehen kommt oft.
Ja,
Gibt
und
es Menschen, die dich inspiriert haben in deiner Leidenschaft fürs Theaterspiel?
eine ganze Menge, also am Anfang, es fing dann an mit Bonanza und diesen Serien
Oh,
später,
Cartwright, Hoss
ja,
und
das haben wir danach
Little
gespielt,
Adam.
ja genau, das fand ich richtig gut und später habe ich dann noch heimlich, das war ja die Zeit, da gab es nur bei uns in Österreich zwei Fernsehprogramme und dann war irgendwann mal nachts Schluss und
Haben
dann
wir auch angefangen.
das Testbild im Fernsehen, aber so spät abends, um, glaube ich, 22 Uhr oder so, für mich damals spät abends, gab es dann immer die Straßen von San Francisco, Michael Douglas, und das habe ich geliebt und ich bin dann immer heimlich, meine Eltern haben da schon geschlafen und ich bin dann heimlich raus und habe mir den Fernseher ganz leise aufgedreht und habe das verfolgt und ich fand das immer gut. Also da gab es viele Inspirationen als Personen, aber es war für mich vor allem auch so dieser Ort so spannend, dieses Laboratorium, wo man ein bisschen was über Menschen herausfindet, wo man versucht, so tief einzudringen in eine andere Figur. Wie ist das denn so, wenn man so ist wie diese Figur in dem Stück? Und ich erinnere mich noch bei diesem Stück da, wo ich praktisch meinen inneren Durchbruch hatte mit 12 oder 13. Da gab es eine Szene, also diese Hauptfigur, die wird dann ein sehr fantastisches Stück, diese Hauptfigur, so ein in Saus und Braus lebender Typ, da kommt das hohe Alter als allegorische Figur und die verwandelt ihn dann und er ist dann auf einmal steinalt und dann so, und hat so ein bisschen so einen Läuterungsprozess. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dann habe ich so eine schlechte weiße Perücke aufgekriegt. Und dann saß ich da vorne in dieser Schulaula und wirklich gegenüber von mir, also 1 Meter weiter, war schon die erste Reihe. Und ich saß dann da und ich habe mich versucht, so in diese Figur, wie ist das, wenn man so alt ist? Und habe dann irgendwie so ein bisschen gezittert und habe dann ein bisschen so versucht, das so nachzuempfinden. Und gegenüber von mir saß die Mutter eines Schulfreundes und die hat dann zu mir gesagt: So, Martin, du bist ja ganz aufgeregt, du bist ja ganz. Und ich habe dann gesagt: Nein, ich spiele das nur. Es war schon so immer so dieser Wunsch, so erfassen und zu schauen über so diese, ja, Verwandlung, was macht das mit einem? Und später gab dann viele Lehrer von mir, also Sami Molchel war ja jetzt ja auch auf der
Ja.
Convention, wie ich dann studiert habe, das war für mich eine ganz charismatische, spannende Figur, die ich so verfolgt habe. Und dann wusste ich, wenn ich da die Aufnahmeprüfung mache und wenn ich es schaffe, da Max-Reinhardt-Seminar in Wien, wenn ich es schaffe, in die dritte Runde zu kommen, ja, wo ja von vielen, vielen 100 Leuten dann nur noch ganz wenige übrig bleiben, dann werde ich den auch treffen und mit ihm arbeiten, dann davor nicht. Und tatsächlich, es war dann so, und da hatte ich dann die erste Begegnung, wo wir dann so gearbeitet haben. Später war er dann für mich ein ganz wichtiger Lehrer, der vor allem für mich so wichtig war also ich mache ganz viel mit Masken, auch im Business-Kontext, mit neutralen Masken und so. der sehr viel über den Körper logischerweise gekommen ist und dann auch schaut hat, eine andere Haltung macht natürlich auch, eine andere äußere Haltung macht logischerweise auch eine andere innere Haltung. Und manchmal ist es halt leichter, die äußere Haltung zu verändern und die innere folgt, als die innere Haltung zu finden und die äußere folgt. Und das hat mich immer sehr fasziniert, vor allem aber, weil er so ein, sagen wir mal, so ein Magier war, der so einen Raum, oder ist, immer noch ist, jetzt auch mit knapp 90, der so einen Raum wirklich füllen konnte mit irgendetwas Merkwürdigem, das manche Menschen können. Und ich erlebe das heute in meiner Arbeit, das ist ja mehr so im Coaching-Bereich, wenn es um Auftrittsgestaltung geht, um Reden, um wichtige Präsentationen. Eine Person stellt sich da vorne hin und was passiert dann? Auf was für Kanälen erzählt die das? Und da merke ich immer wieder, es gibt so Menschen, die betreten einen Raum und der Raum wird schon wärmer, der Raum wird heller, der Raum verdichtet sich, der Raum ist voll und andere Personen kommen in einen Raum rein und es wird eher kälter und dunkler und andere Personen kommen und es passiert überhaupt gar nichts. Und das so diese Qualität der, also wir haben dann immer so diffuse Begriffe wie Ausstrahlung oder Persönlichkeit, Charisma, Aura, was ist das schon? Das, da hatten wir mit ihm auch so eine ganze Menge Übungen gemacht und ich habe ihn vor ein, zwei Jahre mal darauf angesprochen, da war ganz überrascht, dass ich mich da noch erinnern konnte, weil das fast, also manche würden das vielleicht als Esoterik abtun, aber es waren wirklich so Energieübungen. Er hat dann irgendwie so gesagt, wie kann man so, wenn man so die Hände zusammenführt zum Beispiel, spürt man irgendwann mal, es fängt so an, ein bisschen zu verdichten, die Luft da. Und das kann man dann vergrößern. Und das hat er dann mit uns so Übungen gemacht, dass man dann mit diesem Energieball, den man da vorne praktisch den Raum füllt. Und er ist ja überhaupt kein esoterischer, verhuschter Mensch, sondern wirklich eine bodenständige Persönlichkeit. Und dafür war er halt auch bekannt. Der hat seine Welttourneen, ein paar tausend Leute teilweise im Publikum, ja. Er ohne Sprache ist in den Raum gekommen und nach kurzer Zeit hat das Publikum so denselben Atem gehabt. Das finde ich immer das ganz Aufregende, wenn jemand auch in dieser Rednerszene, wenn jemand in den Raum kommt und es passiert schon was.
Ich gebe dir recht, das ist das Faszinierende. Da steht ein Könner, eine Könnerin auf der Bühne und du bist einfach nur fasziniert und sagst, oh, diese Armut, mit wenigen Gesten etwas tun. Und wir kennen auf der anderen Seite genau das Gegenteil.
Ja.
Bekannte Schauspieler, ich sage nicht begabte Leute, treten vor ein Auditorium in New York vor der UNO, beklagen sich darüber, dass der Teleprompter nicht funktioniert und werden bekommen dann sogar noch für ihre schlechte Performance, die eigentlich nur eine Selbstinszenierung ist, bekommen dafür sogar noch Applaus. Und ich frage mich manchmal, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Leute, die also für mich nicht wesentlich sind, für sich selber aber und für ein ganzes Volk wesentlich sind, dass die so viel Applaus bekommen, so viel Zuspruch. Ist es die Angst im Publikum, die sagen, ich muss jetzt klatschen? Das ist es manchmal, ne? Oder?
Ja, ich denke auch. Das hat ja schon sehr viel von so einem Shakespeare'schen Königsdrama. Ja, genau. Und ich meine, das Interessante an dieser Figur, wir wollen ja den Namen nicht nennen.
Es weiß auch keiner, wer diese Donald Duck-ähnliche Figur sein könnte.
Interessant ist natürlich schon, als Bühnenfigur ist er ja durchaus interessant, weil er immer etwas extrem Unberechenbares mitbringt. Du weißt nie, was passiert. Und das, ich predige das in meinen Workshops und Coachings dann meistens. Also ich erzähle dann meistens, also was macht Wirkung auf der Bühne so? Und ich habe dann immer so ein paar Punkte. Das eine hat für mich ganz stark mit der Präsenz zu tun. Also wir haben gerade darüber gesprochen, sagen wir mal, also ist jemand da oder ist jemand nicht da? Also wie sehr bist du wirklich da? Ist heute auch so im 1-zu-1-Gespräch mit Kunden so fast schon ein Absetzungsmerkmal, wenn man nicht nebenbei am Handy und noch tausende andere Sachen macht. Ja, ja, ja. Ist jemand wirklich da? Und in so einer wahnsinnigen Welt, reizüberflutet, ja, genau. Ist das eine unglaubliche Qualität. Und das Zweite für mich dann so dieser Faktor Hingabe, also an oder aus, aber nicht sehr diese Lauwarmstufen dazwischen und das Angst, da irgendwas falsch zu machen, mit angezogener Handbremse da seine Präsentation, seinen Vortrag sonst zu machen, ist nie wirkungsstark. Da macht man vielleicht alles richtig, aber es bleibt nicht in Erinnerung. Und der dritte Faktor, und dazu erzähle ich meistens so eine Geschichte, wie ich mal mit einem Mops-Theater gespielt habe, in meinen Anfängerjahren und der uns alle ratzfatz an die Wand gespielt hat. Also der Mops kommt und der ist dann nicht, hat er nicht erfüllt, was wir mit ihm geprobt haben. Der war so trainiert auf Käse. Also
völlig aus der Rolle gefallen sozusagen.
Aus der Rolle gefallen. Der hat sich dann halt den Raum genommen, den er eigentlich nicht hatte. Der sollte gar nicht mehr auf der Bühne sein. Und das Publikum Begeisterung, stürmend Applaus. Und der pinkelt an die Kulisse, Szenenapplaus. Aber ich dachte, wenn ich das jetzt mache, ich glaube nicht, dass ich einen Szenenapplaus kriege. Und ich habe da damals überlegt, was hat so ein Viech, was wir nicht haben? Oder was Kinder auch so stark haben? Deshalb sagt man im Theater auch, mit Kindern brauchst du gar nicht auf die Bühne gehen und mit Tieren auch nicht, weil du hast keine Chance. Das ist dieser Faktor, über den wir gerade sprechen. Das ist dieser Faktor der Unberechenbarkeit. Du weißt nicht, was als nächstes kommt. Du weißt nicht, hält die Person oder hält dieses Tier den Rahmen oder nicht? Hält das Kind, du sagst, schau nicht ins Publikum und dann steht da und sagt, Mama, oder beim Tier. Es ist immer interessant, weil diese Unberechenbarkeit immer mitschwingt. Und wenn wir dagegen so im Business-Kontext schauen, wie so Präsentationen laufen, wie so teilweise irgendwelche Vorträge laufen, du weißt schon nach der ersten Folie oder nach der zweiten, wie die nächste Stunde sein wird. Und wenn du da nach 3 Stunden auf die Uhr schaust, ist erst eine halbe Stunde vergangen.
Also, das nennt sich dann auch Keynote-Speakerin, weil die ganzen Schlüssel werden ja in Bildern gezeigt, ne?
Also insofern, das glaube ich, ist eins seiner Wirkungsmerkmale. Leider ein bisschen in dieser Position ein bisschen schwierig, weil da wüsste man ja schon gern, hätte man schon gern etwas Verlässliches oder eine klare Linie oder jemanden, der sagt, wir machen A, B, C. Es ist ja heute so, morgen so.
Ja, das ist einfach. Na, lass uns nicht weiter auf dieses Thema eingehen. Wir könnten stundenlang darüber reden, aber wir müssen ja vorsichtig sein. Die hören ja mit von drüben. Ja. Und wer weiß, ob das vielleicht nicht einen Impact auf unsere künftige berufliche Karriere oder überhaupt aufs Leben haben wird. Also insofern schweigen wir da lieber drüber. Du hast ja ein Prinzip, das sagt ja Lebensbühne. Du sprichst ja von einer Lebensbühne. Wie ich recherchiere, was ist denn das nun mal für dich?
Ich nehme das Theater ja gerne so als Übertragungsfläche, oder weil es einfach ein sehr sinnlicher Ort ist. Und was ist denn Theater schon? Theater ist seit Urzeiten, also seit tausenden Jahren, seit man irgendwie drauf gekommen ist, das ist ein schönes Format. Da vorne macht jemand was in einem sehr verdichteten Raum und da schauen Leute zu und dann macht man sich seinen Reim drauf und geht raus auf die Jagd oder sonst irgendwie versucht, hat im Idealfall einen Erkenntnisgewinn, wo man sagt, ja stimmt, man denkt über das Leben nach, reflektiert ein bisschen seine Themen, privat, beruflich und so, und dann geht man wieder raus. Und dafür hat das Theater, also ich rede jetzt nicht von diesem Shishi-Theater, das so, das Theater hat ja nicht immer heute so diese Kraft und manchmal verfranst sich das in irgendwelchen...
Den Begriff Shishi-Theater kannte ich jetzt auch noch nicht.
Nein, aber so ein bisschen, du weißt, was ich meine, dieses ja. Pseudo-Kunst, Scheißding. Also, es gibt immer wieder ganz tolle Sachen, aber es gibt auch manchmal, da sitzt du drin und denkst dir, oh, es ist wahrscheinlich Kunst, weil ich verstehe gar nichts und es ist nur, und es ist anstrengend.
Oder es ist eine Telenovela.
Ja, so. So, aber von dem Theater rede ich gar nicht in meiner Arbeit, sondern eher von diesen Möglichkeiten oder der Uridee. Und da hatte ich verwende ja immer gern dieses Wort wesentlich. Ist es wesentlich, was da vorne passiert, was man macht zwischen Menschen? Und ist das wesentlich? Ist das wirklich substanziell? Ist das relevant? Und das hat das Theater ganz gut herausgefunden. Wie macht man etwas, dass da vorne was Gutes rauskommt? Weil du hast da vorne halt eine sehr begrenzte Zeit. 2 Stunden, fertig. Da überlegt man sich natürlich schon ganz gut, was soll denn jetzt, wenn ich 2 Stunden habe, was ist denn meine Idee und was soll denn da unbedingt stattfinden? Was muss denn zwingend auf diese Bühne? Was hat auch eine Bühnenberechtigung? Was darf ich anderen zumuten, vorsetzen? Wo darf ich die Aufmerksamkeit erwarten? So. Und übertragen so auf das eigene Leben kann man sich ja auch sagen, auch unsere, wir sagen, ich habe mir so das Bild, stell dir mal dein Leben vor als Theaterstück. Du sitzt da und schaust dir dein Leben an. Wäre das interessant? Wärst du da gern dabei?
Bist du Zuschauer?
Ja, du bist Zuschauer. Schaust dir das an. Würdest du da gern mitspielen? Ist das überhaupt dein Stück, das da läuft? Oder ist das irgendwas, wo du halt so reingestolpert bist und weißt selber nicht genau, worum geht's denn da eigentlich? Und Spaß macht's auch nicht. Und das finde ich eine ganz schöne Frage. Also auch in unsere Lebensbühnenzeit, klingt ein bisschen pathetisch, ist aber eigentlich Ja, es ist halt so, es ist auch begrenzt. Wir haben einen Anfang, wir haben ein Ende. Und wenn man sagt, es ist auch nur begrenzt, also läuft da mein Stück oder nicht? Und mit dem Blickwinkel dieser begrenzten Zeit lässt sich manches natürlich wesentlich besser einordnen und Unrelevantes aussortieren. Und deshalb verwende ich das gerne, also sowohl die Businessbühne, wir haben ständig Bühnen zu bespielen, also auch unsere Lebensbühne ganz breit. Was mache ich, dass da wirklich mein Stück stattfindet, dass das toll ist, dass es aufregend ist, spannend und nicht so ein langweiliges Ding, das vielleicht nicht einmal das die eigene Geschichte ist.
Sprichst du auch von der Businessbühne? Begleitest du denn auch Unternehmen oder Menschen, die auf dich zukommen und sagen, was kann ich von einem Schauspieler lernen für meine Performance im Unternehmen? Wahrscheinlich begleitest du da auch Menschen, oder?
Ja, das ist jetzt heute ist das mein Hauptjob. Also ich mache jetzt nach wirklich vielen Jahren Theater, mache ich das nur, habe ich das eigentlich erstmal ruhend gestellt und mache nur ganz punktuell Stücke. Also jetzt im nächsten Frühjahr mache ich mal wieder bei einer ganz tollen Theaterproduktion mit, aber das war's dann auch. Und das letzte war jetzt auch 2 Jahre her und dazwischen nur so ganz kleine Dinge. Ich brauche das immer wieder, diese Welt, aber ich habe es ein bisschen so verschoben, diese Bühne. Es hat sich bei mir schon während meiner Studienzeit so ergeben. Da habe ich dann andere, die auch da auf diese Schauspielschule wollten, vorbereitet und habe dann versucht, ja, wie übersetze ich? Dabei habe ich ganz viel gelernt über das, was ich gelernt habe. Also im Weitergeben habe ich es gelernt, noch viel besser begriffen, was ist denn dieses Handwerk das, was ich beigebracht bekommen habe, zu vermitteln. Und dann hat sich das bei mir sehr schnell so weiterentwickelt, dass mich dann Leute angesprochen haben, irgendwelche Nachbarn, die sagen, du, ich bin Lehrer, ich habe meine Klasse nicht im Griff, was würdest denn du machen, ihr am Theater? Wir am Theater würden so machen, weiß nicht, wie es als Lehrer ist, wir können mal was ausprobieren. Und dann waren es ganz viele Musiker, die gesagt haben, in der Überkabine geht's, aber wenn ich dann die 5 Schritte auf die Bühne gehe, sage, jetzt kommt Brahms, dann scheitere ich und kann erst meine Leistung abrufen bei Takt 27, bin ich dann da, aber nicht davor. Geht das? Und gesagt, also vielleicht kann man sich das mal so anschauen. Und dann sind auch schon irgendwelche Unternehmer gekommen, die haben gesagt, ich habe da eine Präsentation, ich merke, ich komme da nicht an. Wie kann man es denn noch machen? Und das ist dann immer mehr geworden. Dann habe ich mal ein Unternehmen für längere Zeit begleitet, haben wir komplett praktisch nicht nur diese Auftrittsskills trainiert, diese einzelnen Mitarbeitenden und Berater, die dann vor allem gepitcht haben und draußen waren auf Projekten, sondern auch überlegt, wie ist denn die Inszenierung dieses Unternehmens? Was erzählt das denn? Und das, ich meine, das habe ich so inhaliert von klein auf und über viele, viele Theaterjahre. Ja, so intus, dass ich mir eine Welt anschaue und nicht nur die Inhaltsebene sehe, sondern so, was erzählt denn da jede kleinste Kleinigkeit? Und in guten Inszenierungen wird wirklich bis ins kleinste Detail, oder beim Film erst recht, ich war einmal mit dabei bei so einem Film mit so einer Rolle, nicht allzu groß, aber da haben die ein Set aufgebaut, haben die ein Haus hingebaut, das stand da nicht, mitten in der Natur. Und diese Innenausstatter, die waren so unfassbar genial, die haben dann, das sollte ein altes Gasthaus sein, und da haben die an den Wänden irgendwelche Schatten gemacht, wo mal irgendwann mal ein Bild gehangen ist für viele Jahre und dann aber jetzt nicht mehr. Die haben bis ins kleinste Detail, dass welche Tasse steht da wo und wie und welche. Und bis ins kleinste Detail haben die diesen Raum inszeniert, weil der einfach ganz viel erzählt. Auf einer Non-Ver, die Kamera geht da durch und es erzählt was. Und das ist etwas, was im Business die meisten Menschen nicht bedenken, dass alles an ihrem Auftritt eine Geschichte erzählt und manchmal eine andere als die du dann verbal serviert kriegst. Und im Zweifel ist immer die Form stärker als als deine Worte. Also das, was nonverbal erzählt wird, ist immer stärker, und nicht nur körpersprachlich, als Samuel Molchow, sondern auch, was erzählt das Umfeld.
Ja, absolut, ich gebe dir da recht. Also, ich nehme das Beispiel, was wir sicherlich alle kennen: Da kommt der Manager auf die Bühne mit pathetischen Worten und du schaust nach unten und siehst, ach, die Schuhe sind ja ziemlich ausgelatscht und geputzt sind sie allemal nicht. Passt das zu dem ganzen Ambiente? Das ist genau das, was du sagst. Da fehlt halt der Schatten von dem Bild, was da mal gehangen hat. Und ich glaube, da mal ist man im Film ja sehr weit. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Menschen spreche, also Unternehmen oder wie die sich präsentieren, wollte, dann sage ich auch mal, was ist dein Drehbuch? Was für ein Drehbuch? Ich stelle mich einfach so hin. Na, ich sage, also ich würde mir ja schon vorher eine Struktur überlegen. Welche Botschaft willst du rüber? Das ist ja das Wichtigste. Was ist die Botschaft? Und vor allen Dingen, wie tangiert diese Botschaft dein Publikum? Das Publikum interessiert sich nicht für dich, sondern es interessiert sich für sich. Werde ich unterhalten, spricht er meine Probleme an. Oder da, wahrscheinlich siehst du das ähnlich, sind auch deine Erfahrungen, nehme ich mal ein.
Also, ich übertrage es immer, also ich habe es so zurückgerechnet auf drei fast archetypische Berufe, die das Theater ausmachen. Das erste ist mal, es braucht die Autoren. Also ein Autor ist derjenige oder diejenige, die dann Content erstellt. Die sagt, was ist denn überhaupt das Drehbuch? Was ist das Stück? Was ist die Geschichte, die erzählt werden muss? Von dem Unternehmen, von meiner Präsentation, von diesem Vortrag. Was ist es? Also den wirklich für relevanten Content zu sorgen. Und das weiß jeder, der mal so einen Vortrag erarbeitet hat oder eine Diplomarbeit oder eine Doktorarbeit geschrieben hat oder ein Buch geschrieben hat, was das für ein Prozess ist. Aus einem Haufen von Ideenmaterial das zu strukturieren, zu bündeln, dann verliebt man sich in manche Sachen. Ja, dann kommt im Theater, heißt es dann immer ja, kill your darlings.
Ja, richtig.
Dann hatte ich schon oft. Dann hat man dann zum Schluss, hat dann die Regie gesagt, du, also die Szene, die du da spielst, das ist schauspielerisch, das ist die beste Szene in dem Stück und überhaupt ganz großartig, aber sie erzählt für das Stück nichts. Wir müssen Zeit sparen, raus damit. Dann sagt man, okay, wenn es der Sache nicht dient, dann ist es so. Und wenn dann die Autoren ihre gute Arbeit gemacht haben und du hast wirklich relevanten Content als Unternehmen, als auch, dann braucht es die Regieabteilung, die dann für die nötige Form sorgt. Also sprich der Schatten des Bildes. Die sagt, wie muss der Rahmen gestaltet sein, damit sich dieses Anliegen diesem gegenüber erzählt? Das ist immer eine totale kontextabhängige Geschichte. Wem will ich was vermitteln und wie gestalte ich dieses Transportvehikel, dass man nicht das Transportvehikel merkt, sondern dass die Botschaft ankommt? So, also inszenieren heißt nicht so Effekte zünden und irgendwie Showtreppe und Nebelmaschine, sondern inszenieren heißt die Form wählen, die den Inhalt, den du erzählen willst, bestmöglich erzählt. Und dann zu guter Letzt kommen dann die Schauspieler auf die Bühne und die haben dann die Aufgabe, das halt mit Leben zu füllen und die sind dann die Kommunikatoren im Business. Die verwandeln dann den Raum, die sorgen dann für das Erlebnis, die schaffen dann die Atmosphäre, die machen Inhalte lebendig. Aber ohne, und es sind immer diese drei Dinge, das kannst du auf jede Präsentationsgestaltung, auf jedes Business legen. Was ist überhaupt der Content? Welche Form gibst du dem? Von der Website angefangen bis zu deiner Foliengestaltung, bis zu deinem, was hast du an, wie schauen die Schuhe aus? Von wo trittst du auf die Bühne? Präsentierst du allein, zusammen? Warum? In welche Richtung präsentiert man? So, wie es halt immer ist oder mal ganz anders? Steht man am Tisch, macht man dies? Und dann hin zu dieser ganz performativen Ebene, wo die meisten Menschen, die zu mir glauben, es ist nur das, die sagen dann, du bist doch Schauspieler, zeig mir mal, wie ich hier gut wirke. Und dann machen wir das und dann komme ich, meistens müssen wir dann zurückspulen und sagen, was ist denn überhaupt das, was du vermitteln willst? Was ist die Form dafür und wie muss die Performance sein?
Was ich oft feststelle, ist gerade in unserer Branche der Speaker. Heute heißt es ja alles Keynote-Speaker. Wenn Sie mal so eine 14-tägige Ausbildung gemacht haben, sind Sie ja alles Keynote-Speaker.
Vorausgesetzt, es war eine teure Ausbildung. Dann sind
Ja, okay, also die muss schon teuer sein, da hast du recht. Also nicht nur so eine profane Online. Ja, also es muss eine teure Ausbildung sein, damit du das Zertifikat Keynote Speaker auch erwerben kannst. Das verstehe ich völlig. Aber ich stelle immer wieder fest, bei manchen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, die gehen auf die Bühne und plötzlich sind sie in einer Rolle. Sie sind Schauspieler. Und es hat nichts mehr zu tun mit dem, wie ich es im Vorgespräch erlebt habe, im Nachgespräch.
so ist es.
Und dann denke ich irgendwie, also so glaubwürdig kommt das nicht rüber. Wie siehst du das?
Ja, also ich meine, das ist natürlich natürlich ist es eine Rolle. Und da kann man ja auch sagen, also Ich habe manchmal die Diskussion, wenn es um Authentizität geht, also dieses Wort, das man kaum über die Lippen bringt, Authentizität, und das für die so größtmögliche Natürlichkeit und irgendwie so Glaubhaftigkeit steht. Also was ist denn das überhaupt? Ist das, und manchmal haben wir dann so
Es
Studenten
gibt eine
gesagt,
Abkürzung für, die heißt SDS, sei du selbst. Also das
ja,
so.
eh, aber was, aber wann ist man denn man selbst? Und manche Studenten haben mir dann gesagt, ja, wenn ich so Mitternacht eingeraucht in der Badewanne, dann bin ich ganz bei mir, da muss ich nichts mehr spielen und so, da bin ich so 100% ich. Okay, gut. Aber letztlich, ich habe einen anderen Begriff dafür, für Authentizität, und das hat genau damit zu tun. Also ich finde, man muss sich schon damit anfreunden, dass es uns in bestimmten Rollen gibt. Also sagen wir mal, weil eben der Kontext immer ein anderer ist. Und damit verändert sich unsere Aufgabe und unsere Funktion, die wir haben. Und natürlich bin ich mit meiner Partnerin anders als mit meinem besten Kumpel, als in einem Business-Kontext, als wenn ich pitche, als wenn ich auf der Bühne stehe mit einem Vortrag oder so. Also aber im Idealfall ist alles das zu 100% ich. Ich klappe nur ein bisschen andere Dinge raus. Also ich zeige nicht immer alles. Und das ist für mich die Geschichte, wie sehr, für Authentizität hat für mich mehr damit zu tun, wie sehr füllt man eine Rolle aus oder wie sehr trägt man sie vor sich her. Und solange man die Rolle sieht, füllst du sie noch nicht aus. Und das ist bei Schauspielern auch, ja, also, weil das ist ja auch die Frage, wie kann man denn authentisch spielen? Ist das nicht ein Widerspruch? Und wenn ich dann im Theater sitze und dann denke ich mir, ach, jetzt spielt der davon nur den Hamlet, dann bin ich verstimmt und gleichzeitig, klar, was soll der denn sonst tun? Natürlich spielt der den Hamlet. Steht auch im Programmheft, dass das so ist. Aber steht auch dann, wie der wirklich heißt und dass es nicht echt der Hamlet ist. Aber ich möchte das nicht sehen. Das geht mich nichts an. Ich will den Hamlet sehen. Und das ist praktisch das Handwerk, egal ob du dann als Speaker oder als Schauspieler oder als Innen-, Außen-, Hinter-, Vorderminister auf die Bühne gehst, ist die Aufgabe, deine Rolle halt auszufüllen. So. Und nicht so wie so ein unpassendes Kleidungsstück vor dir herzutragen. Und bei manchen, wenn man gar nicht mehr dran denkt, ist es richtig. Wenn man die Rolle nicht mehr sieht, ist es richtig.
Was ich ja so fantastisch finde, du hast ja nicht nur einen guten Freund, sondern es ist ja, du bist ja auch ein bisschen eine schizophrene Persönlichkeit. Also in dir leben ja mehrere Persönlichkeiten. Eine deiner Persönlichkeiten ist ein ganz bekannter, berühmter Professor, der die Dinge ganz anders vermitteln kann und das mit vielleicht unbeabsichtigt einer ganz großen Prise von Humor. Wie wichtig ist denn Humor in Botschaften überhaupt?
Extrem. Also da halte ich mich ganz an Shakespeare, der das ja wunderbar in seinen Stücken gemacht hat. Also von der Dramaturgie ist das meisterhaft und auch eins zu eins übertragbar auf eine Rednerbühne zum Beispiel, weil er hat ja die hochgeistigsten, philosophischsten Szenen geschrieben, die sehr tief gehen und ganz zart und ganz so. Und was kommt dann unmittelbar danach? Was Derbes, Ordinäres, Ekelhaftes. Also Romeo und Julia fängt ja eigentlich an, dass sich junge, pubertierende Männer ordinäre Witze machen. Wer hat den längeren und so weiter. Und auf das, so startet die größte Liebesgeschichte der Welt. Und das ist schon diese Genialität. Und ohne Humor und ohne einen Bruch wird dann irgendwie eine Tiefe gar nicht möglich. Also das wird dann zu viel, das wird dann zu pathetisch. Also man braucht beides. Und der Humor ist deshalb so super, weil mit einem Wimpernschlag synchronisiert das ganze Publikum. Wenn man lacht, öffnet man sich. Und es gibt ganz tolle Kabarettisten. Also in Österreich gibt es ja den Josef Hader. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ganz ein hinreißend, unfassbar guter Kabarettist, der eigentlich viel mehr ist als Kabarettist, ist auch Schauspieler. Aber der schafft das so gut, also Leute wirklich mit so absurden Geschichten zum Lachen zu bringen. Dann machen die auf und lachen und dann fährt er mit irgendeinem ganz brutalen Satz rein, wo du dich da wirklich, weil du ungeschützt bist,
Ah ja, genau.
Also wenn Menschen lachen, das tut einfach gut, weil dann ja, gerade in dieser Welt muss gemacht werden.
Sonst ist sie kaum noch zu ertragen, finde ich, ne? Das muss
Und
man.
dieser Professor, Richard, Dr. Richter, Richard Schlubitschnik,
Ja.
ist so ein Vehikel, ja, das hat sich so ein Mitbringsel aus einer Theaterproduktion, wir haben also ein Stück gemacht über Hieronymus Bosch. Ein großartigen Maler. Und da hing dann in Wien, es gibt das Theatermuseum und gibt es ein ganz berühmtes Bild, dieses Triptychon mit atemberaubendes Bild von Hieronymus Bosch. Und das hing dann zeitweise in diesem Theatermuseum. Und wir haben ein Stück über den gemacht mit einem Autor, der das geschrieben hat und so. Und wir haben das im Nebenraum gespielt. Also das Publikum ist gekommen, hat sich dieses Bild angeschaut, kam dann in diesen Saal und hat dann dieses Stück gesehen. Da gab es verschiedene Ebenen, Spielebenen, also es gab Bosch und diese Spielebene und dann gab es eine bisschen so eine Metaebene, es war so eine sehr lustige Geschichte, so eine Konferenz von Kunsthistorikern aus aller Welt, die gibt es und die diskutieren dann halt, wie kann man dieses Bild interpretieren und die Eule in der Symbolik, was heißt das und so, und da kamen halt so archetypische, aber wie sie halt sind, mitunter kontroversen Ansichten und Auslegungsweisen, aus allen möglichen Ländern und haben das diskutiert, ein bisschen verkopft. Und ich war in diesem Kontext, war ich praktisch der Wiener, der Host des Ganzen, der Wiener Professor Richard Schlipitschnik, dem blöderweise seine Assistentin am Flughafen hängen geblieben ist irgendwo und die nicht rechtzeitig kommt, die hat aber alles organisiert und er ist halt so ein gemütlicher Wiener, wie der seine Professur gekriegt hat, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist er jetzt in der Verlegenheit, dass er jetzt da diese Veranstaltung moderieren muss, mit teilweise einem brachial Englisch und einer Nullkenntnis von irgendwas. Und da hatte ich dann halt so Moderationskarten komplett falsch und habe so sehr launig und sehr, sehr bemüht mit so einem brachial Humor, das dazwischen moderiert. Und das hat so Spaß gemacht, dass ich das dann mal...
Und das hat dir jeder abgekauft, ja? Also jeder hat gedacht, das ist jetzt echt oder wirklich?
Naja, es war, also wenn man da im Theater sitzt, merkt man, weiß man schon, dass das jetzt eine Rolle ist, weil es auch eine Überzeichnung
ist. Aber am Anfang ist es ja dann so, oh Gott, guck dir mal den an, ne? So.
Das war dann allerdings, wie ich dann zum ersten Mal, ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, dass ich den auch auf eine Konferenzbühne echt geholt habe und ich habe das sogar vor, dass ich das ein bisschen ausbaue und dem vielleicht sogar einen eigenen Instagram- oder TikTok-Kanal sogar widme, weil das ist das Schöne, du kannst in dem Schutz dieser Figur kannst du die größten Blödheiten sagen und sie sind lustig und du kannst auch die größten Weisheiten verkünden, ohne dass die irgendwie so pathetisch werden. Und das, wenn ich dann so auf so einer normalen Bühne bin, und dann kommt der so rein, so verzottelt, da gibt es immer wieder schon Leute, die denken, was haben die denn da ausgegraben? Und bis es dann so absurd wird, dass man es dann schon begreift. Und das mag ich sehr, weil der so eben nicht so eine Figur ist, die so von oben herab ist, wie das oft auf Rednerbühnen leider ist, dass die Experten so sagen, so geht die Welt und so wirst du die beste Version deiner selbst und so wirst du glücklich und ich erzähl's dir und schau, wie toll ich bin. Sondern der kommt halt so daher und behauptet irgendwas und kennt sich selber im Prinzip nicht aus. Und das ist immer ein schönerer, kann man sich immer schöner identifizieren.
Aber Martin, wo du das gerade sagst, also ich bin ja mir fast sicher, dass die Figur eines amerikanischen Präsidenten genau so eine Figur ist.
Ja.
Die kann doch gar
nicht. Warte nur darauf, dass
der inszeniert sein. Das ist doch, da darf jemand etwas sagen, was ein normaler Mensch sonst nicht. Martin, so wird das sein.
So wird das sein. Wir warten darauf, dass es eine Kunstfigur ist. Er sich praktisch die Maske gesagt. Es war alles nur ein Spaß und ich hoffe, ihr habt was
draus. Ja, du als Experte für Theater weißt ja, was mit Schminke und Maske auf sich hat. Also das ist ja doch sehr deutlich überzeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss ich einfach sagen. Also Inszenierung scheint auch wichtig zu sein im Business-Kontext. Wenn du Unternehmen empfehlen würdest, was kann man aus der Theaterwelt übernehmen, um wirkungsvoll im Business zu präsentieren, sein Unternehmen einfach besser darzustellen.
Wie ich schon gesagt habe, diese drei Schritte, die Inhalte wirklich brutal abklopfen, sagen, ist das wirklich genau das, was wir erzählen wollen? Oder, weil vor lauter Business-Sprache, da werden so viele Floskeln bemüht und so viele Stehsätze und Plattitüden, man weiß ja gar nicht mehr, was ist damit gemeint. Ich committe mich für eine Win-Win. Keine Ahnung, es ist wieder alles nur floskelhaft. So, also das wirklich mal zu überprüfen, zu sagen, muss ich das wirklich so sagen oder kann ich es auch so sagen, dass man es versteht? Also nicht nur sagen, sondern auch so, wofür stehen wir denn wirklich? Und dann da diese mit dem wachen Blick drauf zu schauen, was erzählt denn mein Auftritt jemanden, der nicht ich bin? Also das ist, finde ich, wo es am meisten fehlt und was im Theater so ein Grund selbstverständlich ein Grundhandwerkszeug ist. Und das hat mit Empathiefähigkeit zu tun, sich in andere hineinzuversetzen. Also es lohnt sich durchaus, auch in der Businesswelt mal zu schauen, aus der Perspektive, ich bin Vorstand, aus der Perspektive, große Versammlung, ganzes Firma hockt da, aus der Perspektive des kritischen Geistes meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie schaut der da raus, rauf auf mich? Wie denkt er gerade, wie fühlt er sich, wie schaut die Welt aus deren Perspektive aus? Und wenn man das weiß, kann man da ja viel besser eine Verbindung schaffen als so. Und das gilt natürlich für jeden Außenauftritt, für jeden, oft macht dann in so Konzernen, macht die Marketing- und PR-Abteilung, macht dann irgendwas Hübsches mit schönen Farben und schön knallige, markige Sprüche und schöne Bilder, so. Aber was erzählt das wirklich so? Und also da fehlt oft das Verständnis dafür, was alles erzählt wird mit Kleinigkeiten. Und wenn es da Widersprüche gibt, tut man sich nichts Gutes. Also wenn da vorne was gepredigt wird und dann handeln die nicht danach, und da gibt es ganz viel, ja, da gibt es oft, habe ich vor unlängst erlebt bei einem großen Konzern, ganz strenge Compliance-Regeln. Und was macht der Vorstand, was macht der Aufsichtsrat? Die machen die ärgsten Sauereien manchmal, ja, das sind nicht alle so. Und dann wird irgendwie ein kleiner Mitarbeiter, weil er irgendwie ein bisschen Kopierpapier mit nach Hause genommen hat, fristlos enthauptet. Genau,
ja.
So, und also diese Art von Doppelmoral und diese Sachen, so das. Und im Auftritt natürlich auch, also dieses Wirkungsbewusstsein zu bekommen, ich komme in den Raum, was passiert? Schaffe ich es, eine Verbindung herzustellen oder nicht? Und da das die meisten nicht wirklich gelernt haben, sondern nur durch Tun und ihre Erfahrungen haben, lohnt sich das ja total, sich da immer wieder mal auch ein Feedback zu holen. Was erzähle ich denn jenseits meiner Tonspur?
Lieber Martin, zum Schluss noch eine Frage. Wie stellst du dir deine eigene Lebensbühne vor? Also die künftige. Gibt es Visionen, gibt es Projekte, wo du sagst, daran arbeite ich noch, das will ich noch bewegen?
Ich mag das immer wahnsinnig gerne, wenn es wesentlich wird zwischen.
Ach ja, okay.
Also ich meine damit, ich versuche immer Situationen zu schaffen und ich suche das für mich selber ja auch. Deshalb habe ich das ja auch zu meiner Arbeit gemacht. Und da gibt es viele schöne Formate und das eine ist, ich mache so meine Workshops, das ist immer wieder so Inhouse-Geschichten für Führungskräfte, wo wir diese Dinge übertragen, aber ich mache auch meine Workshops offen und da plane ich gerade, also zwei sehr schöne Formate, also das eine ist mein eigener Workshop, da habe ich jetzt in Österreich über eine ganz liebe Freundin einen Zugang zu einem privaten Schloss in Österreich. Das ist wunderschön gelegen und ich möchte dort gern so retreatartig so zweieinhalb Tage so etwas machen, wo wirklich jeder Raum mitspielt und wo du so einen Erfahrungstrip machst von, jetzt gar nicht, wir werfen bunte Seidentücher und springen Händchenhaltend durch die Wiese, kann man auch machen. Aber das meine ich gar nicht, sondern diesen Raum, also immer das Grundprinzip, da vorne steht jemand, da schaut jemand zu, wie kriege ich wirklich Verbindungen geschaffen? Weil ich denke, je digitaler unsere Welt wird, desto analogere Skills brauchen wir. Weil wir sind nun mal sehr analoge Wesen und wir haben auch eine große Sehnsucht nach diesem analogen Raum. Und wenn man den bespielen kann, ist es natürlich gut. Und im Grunde ist das ganz stark eine Persönlichkeitsarbeit. Also sich zu zeigen, sich... Es gibt von Max Reinhardt, diesen Gründer dieser Schauspielschule, an der ich war, hängt so ein toller Spruch in dem Foyer, in diesem tollen Palais da in der Nähe von Schönbrunn. Nicht Verstellung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung. Nicht so tun, als ob, sondern Enthüllung. Und ich denke, das sollte auch durchaus in einem Kontext auf der Vortragsbühne, aber schon auch auf Unternehmensbühnen ein Standard sein. Wir verstellen hier nicht was, wir enthüllen was. Wir nehmen Schichten weg, wir legen Probleme frei oder zeigen so. Da gibt es so da ein paar Formate und mich juckt es einfach extrem in den Fingern, da die meine eigenen Vorträge, also vor allem die einen, den ich jetzt irgendwie neu habe und so den vorwärts zu bringen und auf in die Welt zu schmeißen auf verschiedenen Bühnen.
Da dürfen wir gespannt sein, mein Lieber. Ja, ich sag mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights, die du uns gegeben hast. Ich glaube, das war ein wesentlicher Podcast, so kann ich das heute sagen. Und
freue mich, sagst du, oder?
Ja, ich freue mich, wenn ich dich wieder auf der Bühne sehen darf, genießen darf, erfahren darf.
So ist es. Ich freue mich auch. Danke dir, lieber Udo. Es ist schön, mit dir zu plaudern. Die Zeit vergeht wie im Flug. Also.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.